Hallo und herzlich willkommen zum Restauratoren-O-Ton, dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Mein Name ist Gudrun von Schönebeck und man hört es gerade, die Hauptdarstellerin dieser Folge ist eine Orgel. Um mehr über die Restaurierung dieses besonderen Musikinstrumentes zu erfahren, bin ich im Südschwarzwald gewesen und habe dort einen leidenschaftlichen Überzeugungstäter getroffen. Heute treffe ich mich mit jemandem, der nicht nur Restaurator ist, sondern auch noch einen weiteren interessanten Beruf hat. Alexander Eckert hat zunächst Orgel- und Harmoniumbauer gelernt und nach einigen Jahren Berufspraxis an der FH Köln ein Diplomstudium der Restaurierung absolviert in den Fachbereichen Holzobjekte und Musikinstrumente. Später kam noch ein Studium der European Cultural Heritage an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder hinzu, das er mit dem Master abschloss. Alexander Eckert arbeitet als selbstständiger Restaurator. Lieber Herr Eckert, ich freue mich sehr, dass ich zu Ihnen nach Hubertshofen kommen durfte und begrüße Sie auch sehr herzlich in unserem Podcast.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Wir sind in Hubertshofen, einer kleinen, ich glaube 400 Einwohner großen Gemeinde im Südschwarzwald, sehr idyllisch. Die Kirchenglocken läuten gerade im Hintergrund. Das Ganze liegt etwa 10 Kilometer entfernt von Donaueschingen und wir waren bis eben in der St. Sebastian-Kirche, denn hier steht eine Orgel, die 123 Jahre alt ist und als Klangdenkmal eine sehr interessante Geschichte hat. Die Orgel ist 1898 in der Überlinger Orgelbauwerkstatt von Xaver Mönch entstanden für die Konstanzer Synagoge. Wie ging es dann weiter mit der Orgel, mit der Geschichte der Orgel?
Die Anfänge sind uns gar nicht mal so genau bekannt. Also mit Sicherheit können wir sagen, dass die Orgel dort stand bis 1924. Und Ende des Jahres 1924 wurde ein Vertrag geschlossen mit der katholischen Kirchengemeinde hier in Hubertshofen, dass die Orgel dorthin verkauft würde. Das ist klar. Wir wissen inzwischen, dass im Jahre 1917, also mitten im Ersten Weltkrieg, es eine Zäsur gab für das Instrument, denn die Prospektpfeifen, also die vorderen Pfeifen, die sichtbar für den Besucher sind, die mussten abgegeben werden. Zu Rüstungszwecken wurden diese Pfeifen im Grunde zwangsweise requiriert und wurden dann wahrscheinlich Anfang der 20er Jahre ersetzt durch neue Pfeifen, allerdings nicht aus demselben Material. Die ursprünglichen Pfeifen waren aus Zinn-Blei-Material und damals wurden dann welche aus Zink ersetzt. Zinn und Blei waren nach wie vor Mangelware Anfang der 20er und deshalb hat man Zink genommen. Also im Grunde, man könnte sagen, Dachrinnenmaterial. Ja, das ist dasselbe. Heutzutage schaut man wirklich im Grunde recht despektierlich auf dieses Material. Das wird dem aber doch nicht ganz gerecht. Denn Zink ist nicht nur als, Ersatz, weil man nichts anderes hatte, verwendet worden, sondern man hat auch vorher und nachher ganz bewusst auch Zinkpfeifen innerhalb der Orgel eingebaut. Nur eben nicht im Prospekt. Ja, und das war also 1917, dann Anfang der 20er wahrscheinlich dieses Ersetzen der Pfeifen und möglicherweise wurde dann noch in dieser oder sehr wahrscheinlich wurde noch in der Zeit der Synagogenaufstellung ein Register verändert. Also insgesamt hat die Orgel 11 Register, also 11 Klangfarben, verteilt auf 2 Manuale, also mit den Händen zu spielende Tastenreihen und ein Pedal.
Die jüdische Gemeinde in Konstanz, die hat die Orgel ja verkauft. Die haben sich eine neue Orgel bauen lassen.
Ja, die haben sich, ich weiß nicht, ob sie sich parallel, also dazu zum Verkauf schon eine bauen ließen. Die Frage, warum sie verkauft wurde, die ist tatsächlich sehr interessant. Wurde bislang, es gibt auch ein paar Zeitungsartikel über diese Geschichte, und da habe ich immer wieder gelesen, ja, die Orgel wäre ihnen zu groß gewesen und deswegen hätten sie sie verkauft. Nein, ich denke, das war wahrscheinlich anders. Die Orgel wurde 1898 als allerletzte mechanische Kegelladenorgel von Mönch gebaut. Im Grunde genommen, in dem Moment, als sie ausgeliefert wurde, war sie schon ein alter Hut. Also technisch gesehen hätte man in der Zeit auch eine pneumatisch angesteuerte, in dem Fall die modernere Version, sich vorstellen können.
Können Sie für Laien erklären, was der Unterschied ist?
Was der Unterschied ist? Also grundsätzlich hat man beim Orgelspiel ja die Notwendigkeit, findet man vor, dass wenn man an der Tastatur sitzt und drückt auf eine Taste, dann muss ja irgendwo dieser Impuls, also das Wollen des Spielers jetzt zu spielen, das muss ja irgendwo übertragen werden nach hinten, in die Orgel umgesetzt. Da gibt's mehrere Möglichkeiten. Ursprünglich oder von alters her war das immer mechanisch. Das heißt, es gab welche Art der mechanischen Verbindung. Meistens sind das über kleine Holzleisten, sogenannte Abstrakten, verschiedene Winkel, die können aus Metall sein, aus Holz, aus verschiedenen Materialien. Wird das so weit umgelenkt, dass man vom Spieltisch her dann die Orgel, das Orgelinnere erreichen kann, und dort muss man ein Ventil öffnen. Dadurch gelangt Wind in die darüber befindliche Pfeife. Genau. Das ist jetzt mal ganz im Einfachen. Und eines Tages, die Orgeln wurden dann auch immer größer, im 19. Jahrhundert hatte man auch Ideen, wirklich sehr große Orgelwerke zu spielen, und die Mechanik kommt in gewisser Weise an ihre Grenzen, wenn es auch um die Leichtgängigkeit der Spielart geht. Ja, und dann kam man irgendwann drauf und hat gesagt, die Mechanik ist gut und schön, aber vielleicht kann man es anders lösen, und zwar über Pneumatik, also über ein Röhrensystem, das man anhängt, und über Druckluft im weitesten Sinne. Ja. Da kann man jetzt den Impuls über Wind, die Orgelbauer sprechen von Wind, also Luft ist bei uns der Wind, ein bisschen poetischer. Und diesen Impuls kann man über Luft dann durch die Röhren schicken oder ihn einfach auch rauslassen aus der Röhre. Es gibt sogenannte Zustrom- und Abstromsysteme. Aber auf jeden Fall, eigentlich 1898 war die Pneumatik schon sehr, sehr weit verbreitet. Und die jüdische Gemeinde hat eine Mechanik bestellt, die funktionierte ja auch, aber sicher hatten alle drumherum in den Kirchen und in anderen Konzerthäusern gab es sicherlich zunehmend pneumatisch angesteuerte Orgeln. Also aus dem Grunde wird man sicher drauf gekommen sein zu sagen, wir müssen uns hier mal wir müssen uns mal optimieren, wir brauchen was Modernes. Und daraufhin vermute ich, das ist nur eine Vermutung, aber daraufhin wurde die Orgel quasi weggegeben. Und so eine Orgel hat ja einen gewissen Wert, also Secondhand muss nicht schlecht sein. Auf jeden Fall, man hat sie hierher gebracht mit recht großem Aufwand. Man kann das auch nachlesen, den Vertrag gibt's, kann man nachlesen, wie das hierher transportiert wurde.
Mit dem Schiff und...
Hierher ging es mit der Eisenbahn letztlich ins Nachbardorf Wolterdingen.
Ah, okay.
Und dann von Wolterdingen mit dem Ochsenkarren hierher. Ah. Aber vorher... Tatsächlich vorher die Geschichte war, so wie Sie jetzt ansprachen, das ist ganz verrückt. Heute gibt es noch Orgelbestandteile, die man findet, einige wenige. Und da sind solche Aufkleber drauf, auf denen vermerkt ist, dass die Orgelteile als Stückgut mit der Dampfschifffahrt über den Bodensee gekommen sind. Weil die Firma Mönch war in Überlingen.
Ja.
Und so kam sie also mit dem Schiff von Überlingen nach Konstanz, dann blieb sie in Konstanz eben stehen bis 1924 und dann kam sie wohl mit der Eisenbahn nach Wolterding und dann anscheinend mit den Ochsenkarren transportiert nach Hubertshofen.
Nach Hubertshofen.
Genau. Und über den Verkauf gibt es einen Vertrag, da ist genau geregelt, was das kosten soll, in welcher Zeit das aufgestellt wird.
Ich hatte 3.400 Goldmark irgendwo gelesen.
So ungefähr wird das hinkommen. Und was eben für uns heutige Restauratoren relevant war, das ist ein ganz wichtiges Detail für uns jetzt geworden. Die Leute, die Orgel hier aufgestellt haben, die hatten eigentlich überhaupt keine Ahnung oder kein Interesse mehr an mechanischen Orgeln. das ist eine ganz schlimme Sache eigentlich. Das hatte nur keiner bedacht. Die haben das hier, ich sag mal, relativ lustlos. Das kann man ihnen, also es ist noch freundlich ausgedrückt, kann man ihnen nicht nur unterstellen, sondern das kann man ablesen am Objekt. Also völlig ohne Motivation das Ding hier aufgestellt.
Was man ja schon sehen kann, ohne auch wenn man keine Ahnung hat, dass die Orgel eigentlich sehr groß ist. Also für den Platz. Genau.
Also sie passte auch gar nicht in den Raum. Also schlicht und greifend von der Höhe her schon nicht. Mhm. Also man musste oben an den Deckenbalken was ausschneiden. Man musste oberhalb der Orgel die Decke öffnen, um die Pfeifen dort durchstecken zu können, die längsten. Und wie wir jetzt wissen, wahrscheinlich hat man auch im Sockelbereich der Orgel etwas erniedrigt und hatte dann letztlich nicht genügend Platz für die Durchführung der Mechanik, so wie sie ordnungsgemäß hätte sein müssen.
Ah ja.
Und dadurch haben wir erhebliche Probleme jetzt bei der Restaurierung bekommen. Also die Mechanik hat ganz sicher seit 1925, seitdem die Orgel hier ist, nur bedingt funktioniert. Das heißt, wenn wir jetzt ein Musikinstrument erhalten wollen, das spielfähig sein soll, auf dem ich jetzt, ich sag mal, über das Einfachste hinaus, also über ein einfaches Choralspiel hinaus, wirklich musizieren will, dann ist das mit dieser Mechanik schlicht und ergreifend eigentlich die letzten Jahrzehnte gar nicht möglich gewesen. Mhm. Ja, nur die Organisten auf den Dörfern sind meistens so bescheiden, die nehmen eben so, wie es, die nehmen es, wie es ist. Sie haben auch keine andere Möglichkeit, also beklagen sie auch nicht. Damit wird das gar nicht so publik, dass die Orgel gar nicht so kann, wie sie eigentlich sollte. Mhm. Und jetzt standen wir vor dem Problem, was tun? Also streng genommen hätten wir, wenn wir jetzt die Entwicklungsgeschichte des Objektes hätten absolut bewahren wollen, ganz puristisch, dann hätten wir es quasi so verquer wieder zusammenbauen müssen. Aber dann hätte man nie vernünftig, sag ich mal, drauf spielen können. Also kamen wir letztlich zu dem Schluss, wir müssen jetzt optimieren. Und da, was ich Ihnen vorher sagte, kommt dieses Stichwort ins Spiel, besser als das Original? Das war zu meinen Studienzeiten, ja, das war verpönt. Natürlich, wir wollten das Original ja so erhalten als Dokument, wie es überkommen ist. Und das ist aber eine Sache bei Musikinstrumentenrestaurierungen sowieso, die immer wieder aufkommt, die Frage der Spielbarkeit. Mhm. Also für Museen ist es relativ einfach. Die sagen, ein Musikinstrument, ein historisches, ist ein Dokument, wie jedes andere historische auch. Und das muss unverfälscht erhalten bleiben. Also sagen Sie heute und sagen Sie, ich sage jetzt mal, in der westlichen Welt. Ne? Es gibt ja ganz verschiedene Zugänge zur Restaurierung. Wenn ich jetzt schon ein bisschen als Beispiel, ne, wenn man ein bisschen weiter in den Osten geht, ich habe das mal erlebt in Lettland, in Riga, im Musikinstrumentmuseum, da hatte ich eine Gruppe mit und die wollten immer auf den Klavieren spielen und taten das auch. Und ich habe gesagt, bitte lasst doch das. Ihr könnt doch nicht einfach in die Ausstellung gehen und hier spielen. Und da kam dann eine Museumsaufseherin und die sagte dann, oh, wie schön, endlich erklingen sie wieder. Aha. Ja, das wäre natürlich in Deutschland undenkbar, wenn ich in ein Musikinstrumentenmuseum gehe. Mhm. Ja? Aber zum Beispiel jetzt in Lettland, die hätten sicherlich auch gesagt, ja klar, wenn es einer restauriert, muss es auch spielen. Mhm. Und so ist es jetzt für Instrumente, die im kirchlichen Gebrauch sind, natürlich auch. Niemand möchte 100, 150.000 Euro ausgeben für ein Instrument, das nachher nicht spielt.
Ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, also die Orgel ist dann hierher gekommen und sie wurden mit der Restaurierung beauftragt. Sie hatten mir ja vorher das Protokoll sozusagen des erzbischöflichen Orgelinspektors Professor Dr. Kaufmann geschickt und da waren mir so einige Sachen aufgefallen, als ich das gelesen habe, dass er von unsensibel angebrachten Zubauten gesprochen hat und wörtlich das Wort verlottert gebraucht hat. Es gäbe Windverlust, die Rückwand müsse erneuert werden und die klangliche Seite durch veränderte Prospektpfeifen und durch Eingriffe der 1970er Jahre sei extrem entstellt gewesen. Können Sie das bestätigen? Haben Sie das so vorgefunden?
Ja, das kann ich natürlich bestätigen. Also alles, was in dieser Ausschreibung oder in diesen Grundlagenpapieren stand, war richtig, was Sie aufgezählt haben. Leider war das noch nicht alles. Das ist so ein grundsätzliches Problem bei Orgelrestaurierungen. Man würde sich wünschen, dass vor einer Ausschreibung eines Auftrags, dass eine generelle Voruntersuchung gemacht würde. Das heißt, wie es auch in anderen Restaurierungsbereichen vorkommt, dass man sagt, okay, wir haben hier ein Objekt, ein Gebäude, was auch immer. Und da müssen wir erstmal gucken, was wir da haben. Und nur dann kann man ja genau sagen, was einem quasi blüht. Also wenn man das Objekt wirklich kennengelernt hat, dann könnte man ja erst, kann man ja normalerweise erst entscheiden, welches Potenzial steckt da drin. Ne? Ich kann natürlich mir auch wünschen, ich möchte das Objekt in den und den Zustand versetzen, aber vielleicht gibt es das gar nicht mehr her. Also das heißt, auch schon allein die Zielsetzung des Projektes steht und fällt ja mit dem Bestand und mit dem Zustand.
Das würde aber auch schon eine sehr fachmännische Beurteilung.
Eine Voruntersuchung, genau. Ja. Das heißt, wir haben sowas immer wieder schon gemacht. Das wird aber selten eben bezahlt. Das ist ein Riesenaufwand, eine Orgel vorzuuntersuchen, indem man sie quasi komplett demontiert. Ja, indem man sie wirklich auseinanderbaut, alle Teile begutachtet. Sie sagten ja Veränderungen der 1970er Jahre. Ich hatte vorher erzählt, ab 1917 Ausbau der ersten Pfeifenreihe, dann schon bis 1924 wahrscheinlich die zweite Pfeifenreihe ausgetauscht. Da flog also quasi schon die erste Flöte raus. Ne? Das war so eine Modesache wahrscheinlich. Also der Sound, würde man sagen, gefiel nicht mehr. Also brauchte man eine Änderung. Und das passiert bei Orgeln immer wieder, in diesem Fall auch in den 70ern. Da waren die Eingriffe dann sehr, sehr groß. Das heißt, man hat mehrere Register entfernt, umgebaut.
Eine Geschmacksfrage tatsächlich?
Ja, eine Geschmacksfrage und auch eine Frage in dem Wunsch nach Möglichkeiten. Man hat über die Jahrzehnte hat man das Orgelnutzungsverhalten verändert. Mhm. Ja, man hat sich wieder...
Besonnen. Hat das mit dem zu tun, was man spielen möchte, oder auch, hat das noch
eben,
andere?
Eben auch, aber verschiedene. Das hat verschiedene Gründe. Die Orgel ist ja 1898 aus heutiger Sicht in der Romantik, wenn wir jetzt über Orgel sprechen, die romantische Orgelzeit entstanden. Die Zeit vorher, wir sprechen heute von Barock, ist da noch gar nicht so lange her.
Ja.
Aber war damals schon relativ in Vergessenheit geraten. Und es gab dann eine sogenannte Orgelbewegung, die sich etablierte, also ein Movement, könnte man heute sagen. Also es gab Leute, die gesagt haben, romantische Orgel ist gut und schön, kann man auch viel mitmachen, wahnsinnig toll. Aber wie war das eigentlich früher? Und dann kam es dazu, dass man gesagt hat, wir wollen den Orgelbau und die Orgelkultur wieder reformieren. Es gab dann Orgelreformatoren sozusagen, die gesagt haben, besinnen wir uns doch wieder auf das, was früher war. Und alle diese Prozesse haben viele Jahrzehnte gebraucht und die Orgeln, die schon existierten, die wurden leider sehr häufig einfach an diese sich verändernden geschmacklichen Gewohnheiten auch angewöhnt, also angepasst.
So. Zum Beispiel in dem Pfeifen abgeschnitten.
Genau, zum Beispiel, dass man gesagt hat, die romantischen Orgeln, die haben sehr viele grundtönige, eher tiefere Register. Und dann kam man auf die Idee, ja, wir wollen aber doch lieber solch einen Klang haben wie in der Barockzeit. Ja, und dann hatte man sich überlegt, da gab es so viele Klangkronen und da war alles hell und strahlend. Und ja, wie können wir das denn aus so einer alten Orgel noch rausholen? Also erstmal abschneiden, höher machen. Ja, und zum Teil rigoros. Und irgendwann kam man, ja, spätestens in der Nachkriegszeit, also nach dem Zweiten Weltkrieg, kam man irgendwann so weit, hatte sich diese Orgelbewegung so weit durchgesetzt, dass man gesagt hat, also Romantik, wer will das noch? Ja? Dann kam man zurück auf barocke Ideale, man hatte aber noch gar nicht richtig verstanden, wie eigentlich Orgeln in der Barockzeit wirklich gedacht waren.
Mhm.
Ja? Und dann kam es, heute sprechen wir im Rückblick vom Neobarock. Also man hat dann tatsächlich Neobarock angefangen zu bauen und nun die existierenden Instrumente, die sollten ja eben sich auch mal anpassen. Ne? Das ist sowas wie einfach keinerlei Respekt vor dem, was die Autorenschaft vorher dort geleistet hat. Das ist so ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Wie kann es sein, dass ein Orgelbauer nach dem anderen kommt und das zerstört, was der Vorgänger gemacht hat? Das
also die Kräfte dahinter waren die Orgelbauer?
Die Orgelbauer, aber auch die Orgelsachverständigen, die Musiker. Ich denke sehr, sehr häufig auch die Organisten. Ne? Ein Organist kommt an eine Orgel, freut sich, dass er eine Stelle bekommen hat, aber akzeptiert dann gar nicht das Instrument, quasi auf das er sich beworben hat, sondern sagt, so, jetzt bin ich da, jetzt wollen wir erstmal umbauen. Und das andere ist, die Orgelbauer sind auch ein bisschen selber schuld, weil der Orgelbauer sieht sich im Gegensatz zum Maler eigentlich nicht als Künstler und wird auch nicht als solcher gesehen, sondern quasi als Handwerker, ich sage mal bestenfalls Kunsthandwerker. Und wenn ich bei einem Handwerker einen, weiß ich nicht, einen Carport bestelle, dann wird keiner so beleidigt sein, wenn ich in 10 Jahren da ein paar Bretter erneuere. Und das ist.
Das heißt, die Orgel als Klangdenkmal ist eine relativ neuere Auffassung.
Ja, eigentlich
die
nicht.
Aus der restauratorischen Sichtweise.
Genau, kommt. Das ist aus unserer restauratorischen Sicht könnte man beinahe meinen, das ist jetzt was ganz Neues, auf das wir gekommen sind, das zu erhalten. Es ist aber so wiederum nicht. Tatsächlich, wir haben angefangen mit Kollegen, auch mit dem Herrn Professor Dr. Kaufmann, also mit Michael Kaufmann, haben wir auch angefangen, dort immer weiter zu forschen. Man spricht schon lange über Orgeldenkmalpflege, schon seit Jahren, Jahrzehnten, schon lange Zeit, aber man hat sich das immer so hingebogen, wie es gerade so gepasst hat. Gegenüber der Öffentlichkeit wurde sehr häufig vertreten bei Projekten, dass man gesagt hat, wir erhalten den Klang von dem und dem Orgelbauer und wir machen dies, um das wieder schön hervorzubringen. Aber letztlich hat man meistens einfach gemacht, was man wollte. Mhm. Und das kam manchmal schon so weit, jetzt überspitzt gesagt, dass man gesagt hat, ja, also diese Barockorgel in Norddeutschland von Arp Schnitger, die ist ja gut und schön, aber wenn Arp Schnitger wirklich gewusst hätte, wie die Registerzusammenstellung hätte sein müssen im Barock, dann hätte er es getan, aber also wir wissen es heute besser. Mhm. Und man hat das quasi wirklich besser als das Original versucht zu machen, was wirklich absurd ist. Ja? Mhm. Diesen Dingen stehe ich inzwischen sehr, sehr kritisch gegenüber. Und dann braucht es verschiedenste Fachleute, die wirklich zusammenwirken. Mhm. Und die sagen, wir wollen, also in dem Moment, wenn man anfängt, ehrlich zu sein, dann muss man auch benennen und benennen dürfen, was ist hier in den 70ern passiert? Mhm. Und jetzt zurück auf Ihre Frage eigentlich. Was habe ich vorgefunden? Also erstmal war es schwer zu ergründen, die Orgel war total verbaut. Auf der einen Seite standen Schränke, man konnte gar nicht rein. Auf der anderen Seite war der Balg, der früher nie in der Orgel war, wie wir heute wissen. Der Balg, also der Speicher für den Wind, der war früher hinter der Orgel oder seitlich. Wir wissen es nicht. In der Synagoge muss er woanders gewesen sein. Jetzt kam der in 1925 in die Orgel rein, so war das, ne, als sie hier aufgestellt wurde in Hubertshofen. Und als wir kamen, verstellte der uns sozusagen den Blick und den Zugang ins Instrument. Also wir konnten anfänglich überhaupt nicht abschätzen, in welchem Zustand ist es, ist alles, was die Mechanik betraf. Wir wussten, es ist ziemlich desolat, aber man sagte, naja, das ist alles 40 Jahre nicht reguliert. Klar, dass das so ein bisschen holpert. Und jetzt wissen wir im Nachhinein, während der Restaurierung, hat sich herausgestellt, dass eigentlich die mechanischen Verhältnisse nie so berechnet waren, als dass es hätte funktionieren können in diesem zweiten Manual.
Hatte das mit der Aufstellung zu tun oder war das schon im Instrument?
Sowohl als auch.
Angelegt,
also einmal,
diese Probleme.
Genau. Einmal war es die Aufstellung, die missglückte, sage ich mal. Und das andere war, von vornherein hatte man sich quasi mit den Hebelgesetzen verrechnet. Man sieht das auch, wenn man reinschaut, es gibt gewisse mechanische Bauteile, die haben jeweils zwei Achslöcher. Ja? Irgendwelche Winkel oder Wippen sind aufgehängt mit Achsen. Und da sieht man eine ganze Reihe Achslöcher, die nicht benutzt wurden oder umgenutzt. Also man hat versucht, aber dann war es irgendwo schon zu spät. Die Orgel war in Auftrag gegeben, jetzt musste die raus, jetzt was tun. Eigentlich hätte man im zweiten Manual für die schwarzen Tasten ein anderes Achsloch nehmen sollen in der Mechanik wie für die weißen. Aber das hat man dann, hätte alles durcheinander gebracht. Jetzt hat man es simplifiziert und dadurch eigentlich eine sehr schlecht spielfähige Orgel erzeugt. Und das heißt, wenn ich das jetzt in dem Zustand, wie ich es übernommen habe, einfach nur einreguliert hätte, dass man es gut spielen kann, dann wäre niemals hinten das Ventil genügend aufgegangen und es wäre kein ausreichend kräftiger Ton herausgekommen, so dass ich das nie hätte wirklich stimmen können.
Das kann man ja auch nochmal sagen. Das Besondere an der Orgel ist ja tatsächlich, dass es eine der letzten oder vielleicht sogar die letzte erhaltene Synagogenorgel überhaupt ist.
Also es ist nicht die letzte. Hier mein Mitarbeiter Janus zeigt mir gerade, es gäbe 5, ich weiß es nicht genau, wie viele es tatsächlich noch gibt. Es ist nicht die letzte, es ist die letzte hier im Südwesten. Mhm. Es gibt wohl im Augsburger Raum noch eine. Es gibt also einige wenige, die diese Zeit überlebt haben. Die haben alle ihre eigene Geschichte. Und diese wurde eben vollkommen unabhängig von all diesen furchtbaren Geschehnissen in den 30er Jahren Ja, und zuvor verkauft. Das heißt,
genau.
Alles, was mit der passiert ist, hatte nichts damit zu tun, dass irgendwelche Synagoge angezündet wurde oder sonst was. Das war ein ganz legaler, normaler Verkauf. Aber interessanterweise, obwohl ich ja sage, die Orgel hier, die Synagogenorgel, die wir jetzt machen, die hatte ihre technischen Probleme von Anfang an. Trotz dieser Tatsache, ich würde das als Tatsache benennen, hat die jüdische Gemeinde bei Mönch eben auch die nächste Orgel bestellt gehabt. Mhm. Ne? Und die, soweit ich es jetzt weiß, ist 36, glaube ich, tatsächlich beschädigt worden. Und ich habe jetzt unlängst erfahren, die hätten dann wohl noch eine dritte bestellt.
Ach, ja, das.
Das habe ich jetzt selber aber noch nicht recherchiert. Das wusste ich nicht. Und die ist dann tatsächlich 38, also am 8. November, ein Raub der Flammen geworden. Und es gibt also wenige, die erhalten sind. Maximal eine Handvoll. Das ist auch ein bisschen kurios, wenn man jetzt im Internet schaut, Wikipedia oder so, Synagogenorgeln, und dann wird dann genannt, weiß ich, New York, Paris, Prag, Hubertshofen. Das ist natürlich eine kuriose Sache. Es gibt also jetzt auch hier schon einen gewissen Stolz auf das Instrument, aber das war viele Jahre überhaupt nicht bekannt und bewusst. Das ist wirklich in Vergessenheit geraten, dass diese Orgel aus diesem Zusammenhang kam. Mhm. Und also, als wir anfingen, erstmalig 2013 oder 14 war ich hier zur ersten Ansicht, und dann hat man ein Angebot erstellt, ein Konzept erstellt, auf Grundlage erstmal dieser Ausschreibung haben wir nachgedacht, wie könnten wir das realisieren. Aber wir haben uns tatsächlich auf die klangliche Frage erstmal konzentriert, weil es hieß ja, es geht um die Rekonstruktion vor allen Dingen der Klanglichkeit. Das heißt, wir haben uns vorab erstmal damit beschäftigt. Und bis das Angebot überhaupt abgegeben worden konnte, hatte ich mich fast 4 Wochen ausschließlich damit beschäftigt, Literatur zu lesen, Mönchorgeln zu besuchen, um zu überlegen, ob das überhaupt geht, diese Klanglichkeit zu rekonstruieren. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie investieren 4 Wochen in die Ausarbeitung eines Angebots und Sie wissen noch nicht, ob Sie den Auftrag bekommen.
Ja.
Ne, also das heißt, tiefer gehend jetzt noch, welche Art der Mechanik ist das in diesem Instrument? Wie hat Mönch sonst gebaut und so? Das waren dann nachrangige Fragen in dem Moment, was uns jetzt ein bisschen zum Verhängnis wurde, weil wir ja eben jetzt feststellen mussten, es ist ja auch viel aufwendiger gewesen als gedacht. Mhm. Außerdem war die Orgel auch äußerlich in keinem guten Zustand mehr. Der Herr Dr. Kaufmann schreibt von verlottert, das ist natürlich ein hartes Urteil.
Ein hartes Wort.
Genau, also die, natürlich haben die Leute vor Ort jetzt sich nicht bemüht, die Orgel verlottern zu lassen. Mhm, aber wenn keiner kommt und sich regelmäßig kümmert um so ein Instrument, weil auch Geld gespart werden muss und sich keiner so richtig auskennt, und dann die üblichen Gepflogenheiten auch zugelassen werden. Das muss man natürlich auch sagen. Also stellen Sie sich vor, Sie sind Mitglied im Kirchenchor und Sie wollen jeden Donnerstag oder Mittwoch oder wann die Probe ist, Ihre Jacke und Ihren Hut an dieselbe Stelle hängen, dann bietet sich's natürlich an, man macht an die Orgel einen Haken und nutzt den immer dann für sich. Und so macht es dann jeder. Ja, also das gibt's sehr oft bei historischen Instrumenten.
Und das gab es auch hier, und das ist
hier
kein Einzelfall.
Nein, das ist kein Einzelfall. Mhm. Und dann natürlich auch sowas wie, klar wollen wir einen Schalter für das Gebläse vorne am Spieltisch haben. Also dann macht man irgendwie in den 60ern oder 70ern oder wann eine große Kiste dahin, so einen Schaltkasten, und zieht alle möglichen Kabel über die historische Farbfassung. Also es sah wirklich schlimm aus.
Und das waren diese unsachgemäßen Zubauten,
genau,
von denen.
Genau, und dort gab es unzählige, vielerlei. Das Besondere an dieser Orgel ist jetzt nicht nur, sie kam aus der Synagoge, erstens, und oder zweitens, sie hatte eine besondere Mechanik, die vielleicht nie so funktionierte wie gehofft. Aber drittens, sie hatte auch jetzt, bis heute konnte sie uns noch ihre ursprüngliche Farbigkeit zeigen. Mhm. Das ist auch was sehr Besonderes, weil die meisten Instrumente wurden im Laufe der Zeit schlicht und ergreifend übermalt, überpinselt.
Mhm. Ja? Wie ist diese Farbigkeit?
Also wir haben ein Gehäuse aus Nadelholz, ganz schlicht aus Nadelholz gemacht. Und das ist im Stile der Zeit mit einer Holzimitationsfassung überfasst. Also das ist jetzt eine Eichenimitation, zweischichtig, 2- bis 3-schichtig. Also da gibt es eine Grundierschicht, und darüber lasierend sind dann diese Adern angedeutet. Das war früher, also in der Zeit, ganz normal. Also das gab es überall. Und das gibt es auch an all den Orgeln aus der Zeit immer noch. Nur man sieht es nicht mehr, weil es überstrichen wurde. Weil da mindestens 1, 2 oder manchmal 3 Fassungen drüber kamen. Mhm. Und hier wahrscheinlich aus Mangel an Gelegenheit, hat man es eben nicht getan.
Also die Fassung musste nicht mehr freigelegt werden, sondern
genau,
dies ist die originale.
Ja, die Fassung musste nicht mehr freigelegt werden, aber dadurch, dass sie auch nicht überfasst wurde, vielleicht in den 60ern und 70ern hätte man sowas gemacht, war sie auch jeglichem Zugriff preisgegeben. Und so hatten wir jetzt einfach das Problem, die war überall abgestoßen, gerissen. Bei der Aufstellung der Orgel hat man leider das Gehäuse nur sehr zweifelhaft professionell aufgestellt, also zusammengebaut, zusammengenagelt quasi. Also erstmal musste man dieses ganze Gehäuse stabilisieren, irgendwo auch ins Lot setzen. Das ging so weit, dass wir Erlebnisse hatten wie, ich wollte den Windkanal, der von oben vom Dachboden runterführt in die Orgel, an dem habe ich gedacht, könnte ich einen Teil des Gehäuses befestigen, nachträglich, um es zu stabilisieren. Und als ich dann das so weit ausgerichtet hatte, brach der Windkanal auseinander. Weil der war auch nur so, in Ostdeutschland würde man sagen, Lavede, irgendwo die Decke runtergehängt worden.
Ach so, ja.
Ja. Das war sehr problematisch. Dann gab es unzählige Risse und man musste also sehr viel kitten, Holzergänzungen machen und dann die ganzen Installationen entfernen, überall die Kabeldurchgänge, Löcher, alles schließen. Das sind Dinge, die mache ich dann selbst oder mit Unterstützung von Mitarbeitern. Aber dann letztlich geht es ja darum, Fehlstellen zu schließen, eben auch farblich, zu retuschieren. Es kommt jetzt noch zum Abschluss eine Firnisschicht drauf. Aber das kommt ganz am Schluss, wenn wir quasi fertig sind. Und gemacht habe ich das nicht selber, sondern ich arbeite mit einer Frau zusammen, die das kann, Antonietta Ferres. Die hat ihre Firma in Böblingen bei Stuttgart und kommt dann und wann und dann viele Tage letztlich diese Retusche zu machen. Ja, ich denke, wir haben ein sehr schönes Ergebnis. Es gibt also die Holzimitationsfassung und dann nur ganz dezent gibt es ein paar Farbnuancen, bisschen vergoldete Stellen, aber sehr zurückhaltend. Und das ist aber auch typisch in dieser Zeit gewesen.
An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen und noch einmal unsere Hauptdarstellerin zu Wort kommen lassen. Was wir hören, ist ein Ausschnitt aus der Canzona in G-Dur von Franz Tunda. Das war also Franz Tunda, ein norddeutscher Komponist und Organist, der in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts lebte. Die Canzona in G-Dur ist also fast 400 Jahre alt und ein schönes Beispiel dafür, wie gut sich ein barockes Stück auf einer romantischen Orgel anhört. Jetzt geht es weiter mit der Frage an Alexander Eckert, welche Überraschungen er bei der Restaurierung erlebt hat.
Also die Antwort ist fällt schwer, weil, müsste man so aufteilen, negativ oder positive Überraschung? Also negative Überraschung gab es viele, weil eben so wahnsinnig viel im Argen lag. Aber es gab, um davon mal abzukommen und sozusagen das Jammern zu lassen, es gab für mich, gab's auch allerhand zu lernen, sage ich mal. Ja? Der Orgelbau aus diesem späten 19., Anfang 20. Jahrhundert ist relativ wenig erforscht. Also natürlich, was jetzt Archivalien betrifft schon oder alles, was man in Büchern nachlesen kann, da gibt es Musikwissenschaftler und so weiter oder Klanglichkeit einzuschätzen, das schon. Aber vom Material her, also welche Materialien wurden verwendet? Ich sagte vorher zum Beispiel Zink. Zink wurde damals schon im späten 19. Jahrhundert oder in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann man verschiedentlich Zink im Instrumentenbau zu verwenden. Wir haben hier zum Beispiel Innenpfeifen gefunden, die waren aus Zink. Oder noch spezieller, Teile der Pfeifen, zum Beispiel die Pfeifenkörper, waren aus Zink und die Pfeifenfüße aus Zinnblei. Mhm. Ungewöhnlich. Und wir sind eigentlich davon ausgegangen, 1917 sind die Zinkpfeifen rausgekommen, die vorne standen, sind die Zinnblei rausgekommen und durch Zinkpfeifen ersetzt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, die Pfeifen, die da drin waren und die auch aus Zink waren, waren die auch im Ersten Weltkrieg rausgekommen? Man konnte nämlich auch mehr abgeben. Also man musste die Prospektpfeifen abgeben. Aber es könnte auch mehr sein. Das heißt, für jede Gemeinde, die das Reich unterstützen möchte, in besonderer Weise stand es frei, dies zu tun. Mhm. Und deswegen wussten wir nicht, wenn die jüdische Gemeinde sehr linientreu sein wollte, hätte sein wollen, hätten sie es abgegeben.
Genau.
Genau, also das hätte für uns geheißen, diese Pfeifen müssten eigentlich streng genommen ersetzt werden auf den vermeintlichen Zustand von 1898 und in Zinnblei gemacht werden.
Aber das können Sie nicht mehr rekonstruieren.
Aber das war, auf der anderen Seite, natürlich, der Pragmatiker kommt und sagt, die Pfeifen funktionieren super, warum willst du die wegwerfen? Mhm. Mhm. Das hat uns keine Ruhe gelassen und wir haben dann angefangen, noch mehr Vergleichsobjekte zu sehen. Es gibt noch mindestens zwei Orgeln aus dem gleichen Jahr von Mönch. In einer Orgel, die offensichtlich vorgemacht wurde und auch mechanisch ist, kommen derartige Zinkinnenpfeifen nicht vor. In einer anderen aus dem gleichen Jahr kommen sie aber vor. Und dann muss man eben Vergleichsobjekte finden, von denen man sicher weiß, die sind aus der Zeit, wie es bei anderen Disziplinen auch läuft. Aber das waren für mich interessante Ergebnisse. Und Erlebnisse dann mit diesen Pfeifen, auch aus welchem Zink? Also das ist bei Weitem kein reines Zink. Das sind Zinkmischungen, die heute überhaupt nicht mehr vorkommen. Mhm. Wenn ich sowas nachbauen will, was wir zum Teil gemacht haben, dann habe ich ein Problem, weil ich das Material gar nicht mehr bekomme.
Sie hatten ja eben auch das schon angesprochen, einen gewissen Zielkonflikt, wo man sagt, es gibt musikalisch-praktische Aspekte, Stichwort Spielbarkeit, und vielleicht denkmalpflegerische Aspekte, die nicht immer identisch sind. War das hier bei der Orgel dann auch so, beziehungsweise es war ja so, und wie haben Sie das gelöst?
Ja, das war so und das ist bis heute so. Also das wird auch so sein, bis die Orgel eines Tages hoffentlich in naher Zukunft fertig sein wird. Wir haben das folgendermaßen gelöst. Wir haben es so gemacht, wie wir es gelernt haben. Wir haben ganz behutsam angefangen. Wir haben vorausgesetzt, dass alles das, was uns übergeben wurde, erhaltenswürdig ist. Und haben damit wahnsinnig viel Zeit verbracht. Mhm. Vor allen Dingen in puncto Mechanik hat meine Mitarbeiterin Franziska Bühl ein Dreivierteljahr sich mit der Restaurierung der Mechanik befasst. Zunächst also wirklich mit der Restaurierung, also einfach das so zu nehmen, wie es ist und wiederherzustellen, dass die Funktionen gegeben sein könnten. Aber wir haben schnell festgestellt, vieles ist so laissez-faire-mäßig hergestellt worden. Und dann haben wir gesagt, aber das wird ja immer klappern. Also das ist bei historischen Orgeln immer so ein Problem. Die sind sehr klappernd, wenn man da drauf spielt. Die klappern beim Spielen. Aha. Das gehört auch dazu. Das ist auch okay. Das halten wir auch aus. Aber das war ein wirklicher Klapperkasten. Und dann haben wir gesagt, das geht ja nicht. Also sagen wir irgendwelche Wippenmechaniken im Spieltisch. Ja, dann hieß es, na klar, warum klappert das? Weil die Achsen, die da durch Holz laufen, das ist alles ausgeschlagen, da müssen wir was machen. Letztlich hat es keinen Wert. Na, dann ging das schon los mit diesem Zielkonflikt. Lassen oder nicht? Und das sind dann so Spezialfragen. Also wie kann eine Holzwippe geführt werden, dass sie eben auf einer Achse läuft? Das kann man direkt in Holz machen, man kann das austuchen, dazwischen noch mit so einer Kerntuchschicht oder dergleichen. Und zum Beispiel, das haben wir nicht gemacht. Also heute würde man das immer in Tuch laufen lassen, wenn man es neu baut. Aber das haben wir zum Beispiel nicht gewagt, weil wir gesagt haben, wir bleiben da bei der originalen Technik sozusagen. Wir lassen Metall in Holz. Aber irgendwann haben wir gemerkt, wir machen es vielleicht die Achse nicht mehr in Messing, sondern letztlich aus Neusilber, weil sie einfach besser läuft. Ne? Mhm. Also das heißt, da haben wir den Pfad der Tugend schon verlassen, dass man sagt, wir erhalten alles, was wir bekommen haben. Wir haben ja die klare Aufgabe, es muss ja doch auch spielen. Und da muss man abwägen und das sind Diskussionen.
Das heißt, das sind viele kleine Entscheidungen.
Das sind sehr viele kleine Entscheidungen. Das sind endlos viele kleine Entscheidungen. Und deswegen bin ich auch endlos dankbar, dass ich das nicht alles alleine machen musste, beziehungsweise nicht alleine denken muss. Das ist das Wichtigste in meinem Beruf. Ich brauche Ansprechpartner, mit denen ich auf Augenhöhe diskutieren kann. Das heißt, die eben auch Erfahrungen haben oder neugierig genug sind oder, wie soll ich sagen, auch mutig genug sind, Dinge offen anzusprechen. Es bringt nichts, dogmatisch zu bleiben und zu sagen, es muss ja so sein. Oder auch im weiteren Umfeld. Man braucht Fachkollegen, die man ansprechen kann. Und die sagen dann, habe ich auch schon mal gehabt. Haben wir so gelöst. Naja, das gefiel mir dann vielleicht nicht. Oder das wäre doch eine Idee. Mhm. Ja? Genau mit der Auswahl von Materialien. Es gibt Leute, die hängen total an den historischen Techniken. Was auch sehr, sehr gut ist. Einerseits. Auf der anderen Seite, ich kann mich 100-mal bemühen, in gewissen Zusammenhang mit Warmleim versuchen, was zu fixieren. Wenn es an dieser Stelle aber einfach mechanisch so beansprucht ist, dass es nicht hält, dann komme ich vielleicht nicht drum rum, Epoxid zu benutzen. Dann kommen natürlich die Restauratoren von der Hochschule und sagen, Achtung, Reversibilität. Ja, ich sage dann inzwischen, und wer möchte diesen Kleber aus der Stelle wieder raushaben und möchte erreichen, dass es nicht funktioniert?
Ja.
Aber da gibt es natürlich die und die Ansicht. Wir haben das am Ende so weit getrieben, dass wir gesagt haben, die Mechanik muss verlässlich laufen. Sie soll wenig klappern. Sie muss verlässlich laufen. Das heißt, alle möglichen Befestigungen müssen stimmen und müssen halten. Das war ein Riesenproblem. Jetzt haben wir es präzisiert. Jetzt haben wir es aber im Bestand gangbar bekommen. Und dann kann man sagen, und jetzt können wir demnächst mal Musik machen. Mhm. Und dann stellten wir aber fest, dass vor allen Dingen die längeren mechanischen Holzverbindungen, die kleinen abstrakten, also diese Zugruten, mit denen man die Töne von vorne nach hinten bringt, sozusagen die Impulse, dass die letztlich einfach aus dem falschen Holz gesägt wurden. Ich habe immer gesagt, zum Hühnerstallbau war es top geeignet.
Okay. Ja,
aber einfach aus solchem Holz geschnitten, dass es spätestens nach dem Umzug und dann noch Heizen und was kommt da alles dazu, die sind so krumm gewesen. Und das ist eben ein Teil der vorher beschriebenen Thematik. Wenn ich die Taste drücke, dann brauche ich erstmal 2-3 Millimeter nach unten Gang, bis sich überhaupt die Mechanik da drin anspannt. Und dann fängt es erst an, das Ventil zu öffnen. Mhm. Also wie gesagt, so kann man vielleicht Hühnerstalltüren öffnen, aber kein Musikinstrument bespielen. Und das war eigentlich dann letztlich der schwerste Schritt, so für mich zu sagen, entweder wir begnügen uns mit einem weiterhin dritt- oder viertrangig bespielbaren Objekt oder wir sagen jetzt speziell in diesem Bereich der waagrechten Abstrakten, wir tauschen sie gegen neue aus. Und das haben wir dann gemacht. Mhm. Mich hat auch überrascht, als wir hier kamen das erste Mal, war oben auf dem Dachboden ein Gebläse installiert, ein kleines Gebläse, ein modernes Gebläse, das da den Orgelwind erzeugte. Und außerdem konnte man die frühere Tretanlage eigentlich nicht mehr wirklich benutzen. Also diese Orgel hatte auch eine Möglichkeit, dass man mit den Füßen Wind selbst macht, ohne Elektrik. Und das ist auch Teil der Aufgabenstellung gewesen, das wiederherzustellen. Und wir kamen dahin und ich fand also da diesen kleinen, schnell laufenden Gebläsemotor vor. Der ist erst vor wenigen Jahren hier reingekommen, weil der ursprüngliche Motor und das ursprüngliche Gebläse, das war zwischenzeitlich heiß gelaufen und war nicht mehr in Betrieb. Und das stand aber da oben noch. Und das stellte sich raus, das ist tatsächlich von 1924.
Ah, ich wollte gerade fragen, wie ursprünglich war das denn?
Genau, das war ganz sicher diese das erste Gebläse, das die Orgel mindestens hier hatte. Und der Motor war hergestellt worden damals von der Firma Laukhoff. Das ist ein bis vor wenigen Monaten noch existent gewesener weltgrößter Zulieferer für Orgelteile. Und die haben diesen Ventus-Motor mit den entsprechenden Schaufelrädern gebaut. Und der war also bis in die Nullerjahre, denke ich mal, immer in Benutzung. Mhm. Und wir haben gesagt, okay, das ist sowas Besonderes. Vielleicht kann man den ja wieder in Gang bringen. Und hier mit dem Freund zusammen, dem Janis, waren wir dann eines Tages so mutig, dass wir gesagt haben, jetzt schaffen wir den mal vom Dachboden. Es ist eine wahnsinnig steile Treppe und alles ist sehr eng. Also es war eine Riesenaktion, den da runter zu bekommen.
Wie groß muss ich mir das vorstellen?
Also so ein Ding wiegt irgendwie zwischen 70 und 100 Kilo und ist so ein Meter hoch oder so. Ja, haben ihn hier bei einer lokalen Maschinenbaufirma komplett überarbeiten lassen und haben ihn dann, ich glaube, aber letztlich dann mit dem elektrischen Seilzug wieder hochgezogen. Und es ist ein sogenannter Langsamläufer. Das heißt, hat weniger Umdrehungen als die modernen ganz kleinen Maschinen. Und dieser Motor läuft so unglaublich leise, dass man ihn quasi gar nicht hört, obwohl diese Motorkiste noch gar nicht ganz zugedeckt ist. Also alle Teile sind da, nur für die Bearbeitung lassen wir es natürlich noch auf. Aber wenn die dann mal zu ist, wird man fast nichts mehr hören. Und das ist fast wie ein Wunder für mich. Ein technisches Wunderwerk, 1924 solch ein Gerät und es läuft wie ein Schwarzwald-Uhrwerk. Fantastisch. Und es ist auch ein sehr, für diese Art von Orgeln sehr passender Wind. Ein ruhiger Wind. Allerdings, es ist auch so gemacht, man muss den Motor nicht benutzen, man kann es jetzt wieder mit dem Fuß den Wind wieder schöpfen. Also der Schöpfbalg ist auch wieder hergestellt worden, abgedichtet von Martin Hübner, haben wir vorher erzählt, junger Orgelbauer, der immer wieder mitarbeitet. Und man kann jetzt auch wieder selbst Wind machen. Ja, was viele Leute aus dem Dorf noch wissen, manchmal kommen alte Herrschaften, ältere Herren und ja, dann eben Herren, nicht Damen, die dann als Jungs in der Kriegszeit, wenn es mal keinen Strom gab, die dann immer wieder sonntags
dort getreten
haben.
Wir haben ja schon über die Orgel als Klangdenkmal gesprochen. Wie ist das denn hier? Worauf arbeiten Sie hin? Oder gibt es überhaupt den Punkt, dass Sie sagen, wir wollen diesen oder jenen Klang erzeugen bei dieser Orgel?
Sie hatten vorher angesprochen, dass es also die Aufgabenstellung des Sachverständigen gab, des Orgelinspektors, wie es so schön heißt im Katholischen. Da ging es vor allen Dingen darum, die Klanglichkeit, die ursprüngliche, wiederherzustellen. Und ich hatte ja vorher schon angedeutet oder erläutert, wie schwer das zum Teil war mit dem Pfeifenmaterial, das wir vorfanden, erstmal einschätzen zu können, was ist denn tatsächlich, also eigentlich wieder erwarten, hatten wir die Problematik, was ist denn tatsächlich original und was nicht? Und Zinkpfeifen innen, was ich gesagt habe, ja oder nein, ist das wirklich alles nur 1970 verändert worden? Also alle diese Fragen haben uns ja über Monate umgetrieben. Und bevor man irgendwo an der Klanglichkeit arbeiten kann, brauche ich erstmal den Wind. Wir sprachen darüber schon. Mhm. Den Wind, also das ist ein wichtiger Bestandteil. Der muss irgendwo gesammelt werden, also den Balg. Und dann brauche ich eine Mechanik oder eine Pneumatik oder eine Elektrik, dass ich da die Ventile öffnen kann. Und dann müssen auf den Windladen, wo die Pfeifen stehen, sogenannte Windladen, da müssen eben auch Pfeifen stehen, die dann spielen, die anspielen, die repariert sind, restauriert sind, wenn sie Risse haben oder sonst was, oder rekonstruiert sind, wenn sie schlicht und ergreifend fehlen. Auf- und abgerückte Register hatten wir hier, abgesägte, also hier gab es alles. Ja?
Brauchen Sie nicht auch eine Referenz?
Genau, und dann ist natürlich die Frage, nach was richtet man sich bei all dem? Also über die Themen, ich sage jetzt mal, bis zur Windlade haben wir ja schon ausführlich gesprochen. Jetzt übers Pfeifenwerk auch, sagte ich schon, man braucht Referenzen, also wir brauchen Vergleichsobjekte. Wenn uns Pfeifen fehlen, dann kann man natürlich sagen, okay, wir machen im Stile der Zeit. Das wäre jetzt so ganz, ganz beliebt im Orgelbereich. Man sagt, ja, wir haben es dann irgendwie so gemacht, wie es da wohl war. Aber damit wollten wir uns natürlich auch nicht begnügen. Und dann muss man losrennen und muss zur Kirche, von Kirche zu Kirche fahren und Instrumente anschauen. Wir hatten eine Sache, die uns wirklich geholfen hat. Es gibt, also die Erbauerfirma Mönch gibt es immer noch. Und auch wenn man da jetzt nicht sehr kooperativ war, uns direkt zu unterstützen, sage ich mal. Aber es gibt auch eine Internetseite dieser Firma. Und dort sind eine Vielzahl der historischen Instrumente dieser Firma aufgelistet. Zum Teil auch mit Disposition, also aufgelistet ist dann, welche Pfeifen sind da drin oder welches Pfeifenwerk, welche Klangfarben. Also da muss man einfach hinfahren. Und wir wussten irgendwann relativ gut, was wir brauchten. Also mussten wir erstmal zu Instrumenten fahren und herauszufinden, was auf dem Papier und was auf irgendeiner Liste steht. Gibt es das eigentlich vor Ort noch? Meistens eben nicht, weil da waren ja auch schon wieder Umbauten in den 70ern, in den 80ern und noch später. Aber man hat ja mal Glück oder ein Kollege sagt oder ein Organist sagt, ja, wart ihr schon da, fahrt doch da mal hin. Und so kam es eben dazu, dass wir konkret Beispiele hatten. Also wir haben dort zwei ganz besondere Flöten in der Orgel. Das sind so meine Lieblingsobjekte, sage ich mal. Eine hieß ursprünglich mal Flöte Amabile 8 Fuß. Also liebliche Flöte. Und die ist fürs zweite Manual grundwichtig, wurde aber in den 70ern zum Teil eliminiert, zum Teil aufgerückt, also degradiert zu einem kleineren, also im Sinne der ursprünglichen Orgel unwichtigen Flötenregister. Ja. Aber eine liebliche Flöte, 8 Fuß, die wieder zu erhalten, das war natürlich ein Ziel. Und wir haben tatsächlich eine liebliche Flöte, die auch so heißt, Flöte Amabile, 8 Fuß, gefunden in einer Orgel Richtung Bodensee, Lippertsreute, eine Gemeinde. Und da ist genau diese Flöte drin, von 10 Jahre älter. Aber die haben wir dann ausgebaut. Die Leute in der Gemeinde waren super nett, haben uns gelassen.
Ja.
Das ist auch wichtig. Also wir haben auch erlebt, dass Leute gesagt haben, ihr kommt hier nicht rein.
Aha.
Wir wissen ja, was ihr für welche seid. Ich sagte dann, ach so, woher wisst ihr das und was sind wir für welche? Also, wo man,
sie bauen Sachen aus.
Ja, oder nehmen die mit. Und manchmal kommt man irgendwo hin und sagen die Leute, oh toll, ihr interessiert euch für unser Instrument. Und so kam es also, wir haben die 12 fehlenden Pfeifen der Flöte Amabile jetzt wirklich rekonstruieren können nach dem Vorbild in Lippertsreute. Das hat geklappt, aber wir hatten noch ein größeres Problem. Wir haben hier noch eine Flöte d'amore, also eine Liebesflöte. Mhm. Schöner geht's nicht mehr. Und diese Liebesflöte hat aber nach den Listungen, die ich vorliegen hatte, Mönch nur ein einziges Mal gebaut, kann man sagen, aber wahrscheinlich nicht ein einziges Mal nur gebaut, aber ein einziges Mal so genannt. Aber es gab keine andere Flöte d'amore in keiner anderen Mönchorgel. Wahrscheinlich. Und nun war die Frage, was tut man jetzt? Dann sind wir mit Franziska Bühl auf und ab gefahren, haben verschiedene Mönchorgeln und deren Flöten gehört. Und es war klar, es könnte eine Flauto Dolce sein, die wir suchen. Also nicht eine Liebesflöte, aber eine süße Flöte.
Süße Flöte.
Genau. Mhm. Flauto Dolce, 4 Fuß, könnte es auch sein. Und so sind wir dann im Südschwarzwald, in Dillendorf, in einer ganz kleinen Gemeinde gewesen und die hatten eine Flauto Dolce, wo wir sagten, das passt klanglich zu unserer Amabile. Aber Sie können jetzt schon raushören, das ist natürlich wirklich ein letztlich subjektiv zu entscheidender Ablauf, weil letztlich, wenn ich es nicht mehr vorliegen habe, was tue ich dann?
Mhm.
Aber das klang so wunderschön und wir waren dann auch mit unserem Intonateur dort in der Kirche, wir waren also mehrmals da, wir haben uns das nicht leicht gemacht, aber wir haben gesagt, das würde passen und das ist süß und könnte auch die Liebe vermitteln.
Mhm.
So, das war die Sache und dann musste man es ja noch bauen und ich hatte extra inzwischen in unserem Standort die Werkstatt ausgebaut, weil ich selber die Pfeifen alle machen wollte und dann reichte mir die Zeit nicht. Jetzt habe ich einen Orgelbaumeister aus dem Schwarzwald angesprochen, Daniel Gruber. Der ist exzellent, wenn es um historische Nacharbeiten geht. Und jetzt hat der Daniel Gruber diese Flöte für uns nachgebaut. Und sie stand jetzt letzte Woche schon einmal drin, ist aber noch nicht erklungen. Wir müssen da noch die Vorintonation machen, beziehungsweise die Hauptintonation. Und das macht mein Intonateur Martin Terhaseborg aus Norddeutschland, mit dem ich seit vielen Jahren zusammenarbeite. Und mit dem zusammen entwickelt sich dann natürlich auch solch ein klangliches, nicht unbedingt das Konzept, das hat ja der Orgelbauer letztlich vorgegeben. Aber mit dem entwickelt sich das Vorgehen, wie komme ich zu dem wahrscheinlich originalen Klang wieder hin? Oder ich will so sagen, zu der originalen Klangidee. Das heißt, soweit es geht, gehen wir auf das zurück, was wir an Vorbildern vorfinden. Und alles andere wird letztlich dann bestimmt durch die Pfeifen seriös aufstellen, dass sie wirklich stehen, dann brauche ich den richtigen Wind. Was ich sagte, die Mechanik muss funktionieren und muss verlässlich auf- und zu machen, was ich an Ventilen brauche. Auch die Tonhöhe zum Beispiel. Ne? Man kann ja, heutzutage hat man sagt, ja, Kammerton 440 Hertz oder so. Das ist für uns, ich sage es frei raus, überhaupt nicht von Bedeutung. Also der Martin Terhaseborg und ich, wir nehmen die Orgeln, wie die sind. Aber wenn ich verschiedenartige Pfeifen habe, dann muss ich allen gerecht werden. Das heißt, auch der Wind, der da reinkommt, die Windmenge und vor allen Dingen der Winddruck, den kann ich nur in gewissen Bereichen höher machen oder runtersetzen.
Mhm.
Oft wurde es in früherer Zeit verändert und vielleicht zu wenig oder zu viel genommen. Und wir gehen dann wieder auf das zurück, was wir denken. Und das kommt einfach durch Probieren und durch Erfahrung und natürlich durch 30 Jahre lang durch die Welt tingeln und Orgeln anhören und dann sagen, das könnte, so wie da, könnte es hier auch gewesen sein. Das ist wie bei den Menschen, die muss man einfach nehmen, wie die sind.
Mhm.
Und die Pfeifen haben, die haben ihre Art zu sprechen und hier kommt was, glaube ich, am Ende sehr Schönes raus.
Nun ist ja 2021, das ist auch ein Grund, warum ich überhaupt hier bin, die Orgel zum Musikinstrument des Jahres ausgerufen worden und Es gehört zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit, das Orgelspiel und der Orgelbau. Und so wie ich gelesen habe, gibt es in Deutschland rund 50.000 Orgeln. Wie ist es denn um die Lage der deutschen Orgeln bestellt? Kann man das so pauschal sagen oder ist das sehr unterschiedlich?
Das ist sicherlich sehr unterschiedlich, möchte man meinen. Allerdings ist es so, es gibt schon gewisse Tendenzen in der Entwicklung, sage ich mal, wie es weitergehen könnte mit dem Orgelbau, mit der Orgelrestaurierung, mit der Erhaltung. Das Ganze wird stehen und fallen mit dem Interesse, also das Interesse am Instrument selbst. Und wir wissen ja, Kirchenaustritte sind kein Geheimnis, die gibt es, das hängt zusammen. Das heißt, es werden immer weniger Menschen Orgeln hören, schlicht und ergreifend. Also je mehr Leute aus der Kirche austreten, desto weniger gehen auch in die Gottesdienste. Man kann ja nicht sagen, das Interesse an Glaubensfragen lässt nach. Das wäre sicherlich falsch. Mhm. Also wenn man Orgelbauer oder Orgelrestaurator ist, dann kommt man auch ganz sicher um spirituelle Fragen nicht herum. Also ich verbringe manchmal 70, 80 Stunden die Woche in so einer Kirche bis morgens um 4. Daran man viel drüber nachdenken, ob man da allein in dem Raum ist oder nicht, sag ich mal.
Ja.
Also nein, die Leute haben natürlich nach wie vor Interesse an Spiritualität, aber eben vielleicht nicht an den kirchlichen Abläufen. Und wenn sie dann nicht in die Kirche gehen, dann können sie auch die Orgel nicht hören. Und damit wird ein früher geradezu natürlicher Umgang mit diesem Instrument irgendwann zum Besonderen, zum ganz Speziellen. Mhm. Das ist eine Sache, die macht uns jetzt schon zu schaffen.
Und ist auch den Erhalt der Orgeln beeinflusst.
Genau, weil natürlich je weniger Leute sich interessieren für Orgelmusik, desto schwerer wird es in der Gesellschaft darzustellen, warum man diese Instrumente erhalten soll. Die kirchliche Nutzung wird ja auch zunehmend weniger. Also jetzt hier in Hubertshofen findet ja nicht jeden Sonntag noch eine Messe statt, ne? Sondern ein-, zweimal im Monat. Und jetzt heute war Rosenkranz. Nicht immer. Also es gibt auch nicht mal, wenn Messe ist, gibt es ja auch nicht unbedingt einen Organisten oder eine Organistin, die spielen genau. kann. Ein Instrument wie in Hubertshofen hat für mich klar eine Chance, auf lange Sicht gehört zu werden, weil es eben so besonders ist. Es hat eine besondere Geschichte, fast einmalige Geschichte als Synagogenorgel. Es steht zwar in einem kleinen Dorf, aber das Dorf ist Teil der Stadt Donaueschingen. Es gibt eine Jahrhunderttradition als Musikfestivals. Zwar eigentlich moderne, zeitgenössische Musik, aber auf solchen historischen Orgeln kann man viel machen. Also ich träume quasi jetzt schon davon und habe auch schon einen Komponisten angesprochen, für diese Orgel zu komponieren.
Ah,
ja, das wäre natürlich fantastisch, das in dieses Festival mit einzubeziehen. Und dann hat so ein Instrument auch für die Zukunft eine Chance, weil es kommen dann vielleicht zu Konzerten. Leute in Kirchen hören Orgeln und sagen, oh wie toll. Und vielleicht finden sie dann auch die Lust sozusagen an der Orgelmusik, den Weg dahin wieder. Und sagen, ich könnte ja auch mal gehen, wenn sonst was ist. Das ist das eine. Aber das andere ist, ich brauche natürlich Organisten, die darauf spielen. Wenn ich ein schwindendes Interesse feststelle, der Allgemeinheit an den Dingen, dann muss ich mich nicht wundern, wenn deren Kinder, die da nicht mehr hinkommen, auch nicht mehr Orgelspiel lernen. Also ich denke, wenn wir die Orgelmusikkultur aufrechterhalten wollen und in die Zukunft führen wollen, dann müssen wir, wie bei allen Dingen, ganz im kleinen Anfang. Mein Traum oder meine Vision ist, und ich bin nicht der Einzige, der das so sieht, man muss schon bei den Kindern anfangen. Ich habe einen kleinen Sohn, der ist 5,5, und obwohl seine Mutter als Sängerin Orgelmusik eigentlich nicht so toll findet, kommt er immer wieder gerne mit, hört sich das an und geht regelmäßig mit mir zu Orgelkonzerten. Und dann nimmt er eben seine Stifte mit und malt da. Und da kommen tolle Bilder bei raus. Und ich denke, das könnte was sein für die Zukunft. Wir müssen die Kinder, die Schulkinder einladen, das zu hören und auch neue Formen finden. Also natürlich, wenn ich einem 5-Jährigen sage, du musst hier sitzen auf dem Platz, darfst dich nicht bewegen und in einer Stunde ist es vorbei.
Genau.
Das ist ja eine Folterstunde.
Ja.
Aber man kann ja auch Wandelkonzerte machen. Also die Orgelmusik aus allen Zeiten ist hochinteressant. Aber ich kann ja jetzt da nicht die ganze Welt retten, sozusagen, die ganze kulturelle Welt. Aber im Bereich der Orgel, da kann man, glaube ich, viel tun. Es wird nicht funktionieren, wenn wir nur im Berliner Dom oder, ich weiß nicht, in der Stuttgarter Stiftskirche oder wie auch immer, Leuchtturmprojekte durchführen und dort große Konzerte veranstalten und sonst auf dem Lande passiert nichts. Das wird auf Dauer dann für die Orgelmusikkultur nicht reichen. Wir müssen da mehr in die Breite gehen und da muss man sich neue Konzepte überlegen. Bespielbarkeit des Instruments oder Musikinstrumente, ja oder nein, ist ja Thema in der Restaurierung. Klar, aber wer interessiert sich als Nichtmusiker für ein nicht spielbares Instrument? Also in den Kirchen, die müssen spielen. Oder, das kann man natürlich auch machen, man kann auch sagen, hier ist eine Orgel, die ist sehr bedeutsam, ne, organologisch betrachtet, eine tolle Entwicklung, ein außergewöhnliches Objekt. Wir haben aber weder Interesse noch Mittel, das Objekt zu restaurieren. Das wird jetzt mehr und mehr der Fall in den Gemeinden. Dann müssen wenigstens Konzepte entwickelt werden, wie ich das auf Dauer schützen kann. Mhm. Also zumindest, ich sage jetzt mal, für bessere Zeiten erhalten. Auch das muss dann ja überlegt werden. Ich denke, Konzentration aufs Wesentliche. Also welche Objekte, das muss man zwangsläufig irgendwann auch tun. Welche Objekte sind, wenn ja, warum und wie erhaltenswürdig? Welche, ich will nicht sagen, sind zweitrangig, aber welche sind jetzt vielleicht gerade nicht dran?
Dass man Prioritäten dann setzt, genau, und nicht alles gleichermaßen. Genau.
Was nicht funktioniert, ist, dass irgendein Fachmann oder irgendeine Fachfrau kommt und innerhalb einer Kirchengemeinde proklamiert, ihr habt eine tolle Orgel und die müsst ihr erhalten und jetzt müsst ihr das und das und das alles dafür tun. Wenn die Leute das nicht wollen, wird es sehr schwer. Sondern im Gegenteil, man muss Lust auf die Sache machen, Interesse schaffen. Es reduziert sich häufig inzwischen auf eine Diskussion zwischen Fachleuten, Organisten und so weiter. Und das muss uns gelingen, die Menschen mitzunehmen.
Das würde ich gerne als Schlusswort nehmen, weil das, ja, das ist auch eine, bei allen Problemen, das ist eben auch eine positive, ja, eine positive Perspektive gibt.
Genau.
Insofern bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für das, was Sie uns gezeigt und auch zu Gehör gebracht haben und für dieses Gespräch. Vielen Dank, Herr Eckert.
Ebenso. Herzlichen Dank.
Es ist mir ein Bedürfnis, mich zu bedanken. Bei Alexander Eckert, der sich so viel Zeit genommen hat, uns alles zu zeigen und zu erklären, und seinem Assistenten Janus Mägi. Bei Franziska Bühl, der wir den Hinweis auf dieses Restaurierungsprojekt zu verdanken haben. Bei Martin Hübner, der sich an den Spieltisch setzte und die Mönchorgel zum Klingen brachte. Und bei meinem Tonmann Felix Densing, der diesen Klang aufgenommen hat. Was man jetzt noch hört, ist ein bekanntes Abendlied und ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal im Restauratoren-O-Ton.